Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 107. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir haben heute einen Text aus dem Johannesevangelium. Kapitel 14, die Verse 7 bis 14. Da sagt Jesus: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist ein Text, der hat es insofern in sich, weil er, man kann sagen, das größte Problem für die Menschen aufzeigt, wenn es darum geht, herauszufinden, wer eigentlich dieser Jesus war oder ist. Eigentlich sagt er es hier sehr deutlich, geradezu unumwunden. Er sagt nicht, dass er der Vater ist, sondern dass derjenige, der ihn sieht, den Vater sieht. Was ist damit gemeint? Es gibt ein ganz großes Problem, was Gott anbelangt. Gott ist völlig außerhalb unseres, ja sag ich mal, Erfassungsvermögens. Wir können ihn weder begreifen noch verstehen. Wir können uns noch nicht einmal eine sinnvolle Vorstellung von ihm machen. Er sprengt alle, aber absolut alle nur denkbaren Kategorien. Jetzt gibt es so eine Art von philosophischem Denken, das sagt, Gott ist der ganz andere. Der ganz andere, das kann ich eigentlich immer nur von einer Position aus sagen, bei der ich das miteinander vergleichen kann. Das ist der eine und das muss dann der ganz andere sein. Aber wenn mir klar ist, dass das, was Gott eigentlich ist und wie er eigentlich ist, völlig außerhalb meiner Erfassungsmöglichkeit besteht, kann ich noch nicht einmal Worte über ihn verlieren. Ich kann noch nicht einmal sagen, dass er der ganz andere ist, denn das ist wie eine Art von Bezeichnung. Denn da stellen Sie sich ja auch irgendwas vor, irgendwie etwas ganz anderes. Aber eins ist ausschlaggebend dabei. Wenn Gott mit seiner Schöpfung kommunizieren will, also mit irgendeinem von uns, mit dem Menschen, mit der Menschheit kommunizieren will, ihr begegnen will, also mit seinen Geschöpfen in irgendeiner Form in Verbindung treten muss, dann muss er sich irgendwie erfahrbar machen. Wie denn? Grundsätzlich geht das nur, indem er sich auf der Ebene, also auf dem Medium, erfahrbar macht, dass das Geschöpf auch erfahren kann. Ich will es mal ein bisschen pointiert ausdrücken, dann heißt das, wenn wir wie Ameisen wären, müsste er wie eine Ameise reden und wie eine Ameise in Erscheinung treten. Wären wir wie Elefanten, müsste er wie Elefanten sind in Erscheinung treten. Er müsste für die Sinne eines Elefanten erfahrbar und für den Verstand eines Elefanten auch erfassbar sein. Das heißt, ganz grundsätzlich gibt es für uns als Menschen nur einen einzigen Gott, nämlich den, den er uns erfahrbar machen will. Ich will es noch krasser ausdrücken, alles andere, darum brauchen wir uns gar nicht zu kümmern. Das ist für uns sowieso völlig außerhalb der Denk- und Erfahrungsmöglichkeit. Oder anders ausgedrückt, das an Gott, was wir nicht erfassen können, kann uns ganz schön egal sein. Aber das, was er uns erfahrbar, erfassbar machen will, das ist für uns das Relevanteste, was es überhaupt gibt. Wenn er also grundsätzlich uns als Gegenüber erfahrbar werden soll, muss er das in irgendeiner menschlichen Weise tun. Er muss in menschlicher Weise mit uns reden und er muss in menschlicher Weise in Erscheinung treten, wenn er optisch in Erscheinung treten will. Ja, was heißt das ganz konkret? Egal wann Gott jemals Menschen begegnet ist, ist er immer in einer menschenadäquaten Art und Weise ihnen begegnet. Auch als Feuersäule oder als Wolkensäule, das ist erst einmal für uns optisch erfahrbar, aber sobald er mit uns sprechen will, muss er das in irgendeiner Weise in menschlicher Form tun, denn sonst ist nichts, aber auch gar nichts für uns verstehbar. Also anders ausgedrückt. Gott benötigt zwangsläufig für seine Geschöpfe so etwas wie eine Schnittstelle, um mal einen modernen Ausdruck zu verwenden. Also ein Erfahrbarkeitsmedium, ein Kanal. Und was ist das für ein Kanal? Immer ein menschenähnlicher. Erst Adam, menschenähnlich erschienen. Er hat zu Moses menschenähnlich gesprochen. Er ist zu Abraham menschenähnlich gekommen. Und dann ist er auch zu uns menschenähnlich gekommen, nämlich in der Person Jesu. Nicht nur menschenähnlich, sondern vollkommen menschlich. Also nicht nur im Sinne der Erscheinung, sondern im Sinne der vollständigen materiellen Anwesenheit. Und wenn er jetzt Jesus als das Medium nutzt, dann ist natürlich Jesus erfüllt von ihm. Erfüllt heißt, ganz und gar im Innersten identisch sein. Dennoch spricht ja Jesus sehr häufig in einer Sprache, als ob der Vater, also die eigentliche Gottheit, irgendwie eine ganz andere wäre. Ja, von der Warte eines Menschen aus kann die Gesamtgottheit natürlich gar nicht in ihrer Fülle erfahrbar sein, auch für Jesus natürlich nicht. Aber das heißt doch nicht, dass es zwei verschiedene Wesen sind. Das heißt nur, dass sich Jesus dessen völlig bewusst war, dass er jetzt erfüllt von der Quelle allen Seins hier diese Aufgabe zu erfüllen hat und dass er einmal zurückkehren wird, und zwar so zurückkehren wird, dass er eins wird mit der Quelle allen Seins. Und Gott hat sich ganz offenbar dafür entschieden. Von jetzt ab, also von damals ab, genauer gesagt, immer als Mensch mit einem Gesicht, mit einem Namen aufzutreten. Ich denke, für die Ewigkeit wird niemals mehr jemand Gott anders begegnen können in seinem Innersten als in diesem Menschen. Vielleicht werden andere Menschen Gottes Erfahrungen dergestalt machen, dass da irgendein gigantisches Licht oder irgendeine wunderbare Stimme oder ein etwas Strahlendes oder etwas, was einen total durchdringt. Das mag ja alles sein, nur ist das ja nichts anderes als begrenzte Erfahrungen, die noch nicht die innerste Person Gottes meinen, sondern das, was uns von ihm eben zugänglich ist, oder anders ausgedrückt, was er weiß, was für uns zugänglich sein kann. Aber dann, wenn wir ganz persönlich eine Verbundenheit mit ihm erfahren wollen, dann benötigen wir sein Menschsein. Denn das ist das Einzige, was für uns grundsätzlich in unserer Liebe erfassbar ist. Also wird er uns immer in seinem Menschsein begegnen und dabei dennoch Gott bleiben. Weil alles andere außerhalb dieser Erfahrbarkeit, um es noch einmal zu sagen, muss uns gar nicht interessieren, ist nur ein Wort. Was soll mir das Wort Gott, wenn ich es sowieso nicht erfassen kann? Aber Vater, als Ausdruck unendlich fürsorglicher Liebe, und Jesus, als die personifizierte Liebe, die bereit ist, uns geradezu auf Augenhöhe zu begegnen, inniger, tiefer, verbundener können wir ihn gar nicht erfahren. Und genau das sagt Jesus hier, was für Philippus erst einmal nicht so klar zu begreifen ist, weil sein Jahwe ist irgendwo etwas unfassbar Gigantisches und Heiliges, und dass dieser lebenswerte Mensch, den er so mag, zu dem er sich hingezogen fühlt, dem er ins Gesicht blicken kann, dessen Augen so freundlich und so gütig auf ihm ruhen und der so gelassen mit ihnen umgeht, dass er natürlich im Innersten dieser Vater ist und dass wir ihn sogar mit Vater ansprechen können. Das ist auch für die Jünger damals schwer begreifbar gewesen, und das ist auch für viele, viele Christen heute immer noch nicht richtig in der Tiefe begreifbar. Denn wenn wir ihn wirklich sowohl als Mensch als auch als Gott beginnen zu verstehen, zu begreifen, zu fühlen, dann gibt es doch nichts mehr, was uns fernhalten kann von seiner Liebe. Dann können wir doch gar nicht anders als entzündet zu werden, begeistert zu sein von ihm. Und in diesem Begeistertsein klingt auch schon etwas an, was auch sogar für uns gültig ist. Es gibt in uns einen, ich sag mal, göttlichen Anteil, den wir manchmal spüren, den wir manchmal erfahren können, der viel mehr ist als das, was wir mit unserer normalen Denke und mit unserem normalen Fühlen erfassen können. Und dieser göttliche Anteil, ich sag mal unser Geist oder was auch immer, aber Worte sind eben nur Klänge. Alles das ist so etwas Tiefes, Umfassendes und wird uns auch einmal, so hoffe ich es doch, erfüllen. Wird uns so erfüllen, dass diese innige Verbundenheit mit ihm noch viel, viel tiefer erfahrbar sein wird. So wie er eins geworden ist mit seinem Geist, so hoffe ich doch, dass auch wir mit ihm, durch ihn, bei ihm eins werden können mit dem Geist, den er uns geschenkt hat. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung?